So, da begrüße ich Sie alle recht herzlich, dass Sie sich doch so zahlreich eingefunden haben. Vor mir steht Kurt Kramlich. Die meisten werden ihn kennen, weil er regelmäßig da ist bei den Linux-Tagen. Zumeist auch mit Vorträgen, aber zumindest präsent an dem Stand für Skole Linux.
Ja, ich begrüße Sie recht herzlich. Ich freue mich, dass Sie zu meinem Vortrag gekommen sind heute. Bei dem schönen Wetter. Andreas verzichtet aufs Skifahren und einige andere haben auch schon gesagt, das ist sehr wunderbar. Ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Kurt Kramlich, wie es hier steht. Ich komme aus Gütersloh, nicht aus der Stadt Bielefeld, die es sowieso nicht gibt. Deswegen bin ich nach Gütersloh gezogen und bin seit 12 Jahren jetzt in dem Skole Linux Projekt aktiv. Und dabei kann man älter werden. Und heute wollte ich Ihnen berichten, aber vielleicht der Reihe nach, wie ich mir das vorstelle. Ich wollte mich noch ein bisschen vorstellen und Ihnen ganz kurz sagen, was Skole Linux ist, und damit man weiß, worüber man spricht. Und der Schwerpunkt meines Vortrages heute soll das Projekt Skole Linux Rheinland-Pfalz sein, was man hier sieht, Skole Linux RLP. Und ich will da über die Erfahrungen in 3 Jahren berichten, die wir da gemacht haben. Mit dem Ziel, vielleicht herauszufinden, was andere anders machen sollten, können, dürfen, müssen. Und ja, das ist sozusagen der Sinn, das weiterzugeben heute. Ich habe mir fest vorgenommen, bei der Projektbeschreibung bewusst keine Namen zu nennen. Also ich werde mich versuchen, auch Sie zu bitten, sozusagen eher analytische Fragen zu stellen als Personenfragen. Ich bin von meiner Ausbildung her Soziologe und mich interessieren eigentlich die Prozesse, die da gelaufen sind und was vielleicht andere davon lernen können, was Erfolg, Misserfolg und so weiter, wie das zusammenhängt. In meinem richtigen Beruf bin ich Fachbereichsleiter an der Volkshochschule Ravensberg. Das ist eine kleine, feine, sozusagen die beste Volkshochschule in Norddeutschland. Dort bin ich zuständig auch für die EDV und Umweltbildung, unter anderem. Projektleitung hatte ich schon gesagt. Von meinen anderen Interessen möchte ich Sie alle werben, noch heute auf die Seite Democracy Now zu schauen und sich möglichst jeden Tag von Montag bis Freitag die 1 Stunde Sendung herunterzuladen, um Ihr Englisch zu trainieren und gut informiert zu sein, weil viele Informationen bekommen Sie hier in Deutschland auch in der freien Presse nicht. Ich weiß, freie Presse gibt es eine Zeitung, die so heißt, die meine ich jetzt nicht. Sondern wahrscheinlich, ich frage jetzt mal, wer von Ihnen weiß, dass in Guantanamo über 100 Gefangene seit 3 Wochen Hungerstreik machen? Ja, das sind die Ausnahmen. Also wenn Sie da ein bisschen interessiert sind, würde ich Sie bitten, da hinzugucken. Dann alles, was wir in der Region Ostwestfalen-Lippe, das ist das OWL, Ostwestfalen-Lippe, da muss man ein bisschen mitdenken. Also Westfalen, und zwar der östliche Teil, da wo Lippe ist, Ostwestfalen-Lippe, was dort passiert, und da passiert im Moment ganz viel im Rahmen der Energiewende. Zurzeit werden in Deutschland ungefähr 3 Genossenschaften, Bürgerenergiegenossenschaften pro Woche gegründet. Ich gehe davon aus, dass mindestens 10% von den Anwesenden dabei sind. Ansonsten sollten Sie morgen sich melden. Und ich spiele auch Musik. Ich spiele Saxophon und ja, ich bin auch schon seit 20 Jahren Tai Chi-Lehrer. So, das war's jetzt aber mit dem Personenkult. Wir steigen ein. Was ist Skole Linux? Wie der Name sagt, Skole ist norwegisch. In Norwegen gibt es 3 hauptsächliche Sprachen. Und Skole Linux ist unter anderem darüber entstanden, dass im Jahre 2001 die Schulen kein Geld hatten und Linux-Leute überlegt haben, wie könnte man aushelfen. Und es wurde aus Debian eine Distribution gebaut, das heißt eine Zusammenstellung von Software, die sich gezielt an Schulen richtet. Die wurde weiterentwickelt und es gab ungefähr Pre-Release Nummer 42, habe ich dann herausgefunden über andere, weil wir in Deutschland in der gleichen Situation mit mehreren Linux-User-Gruppen dabei waren, für die Schulen etwas zu entwickeln. Haben wir dann auf der Debian-Liste gelesen, dass in Norwegen eine Gruppe einen Preis gewonnen hat für einen Schulserver. Dann haben wir versucht, den zu installieren, aber norwegisch konnte von uns auch keiner. Und dann haben wir aber herausgefunden, dass von den Debian-Paketen, die da drin sind, ungefähr das ist, was wir uns auch gedacht haben, was man in der Schule bräuchte, haben den Kontakt aufgenommen und wurden da mit offenen Händen aufgenommen. Dann entstand die internationale Zusammenarbeit. Ja, ganz kurz, es ist sozusagen eine Installation. Wenn man das installiert, hat man ein fertiges Netzwerk. Schon ganz früh während der Installation muss man sich entscheiden, will man den Hauptserver, einen Terminal-Server, einen Thin-Client, Workstation und so weiter installieren, und dann passiert das out of the box. Hilft beim Installieren eben ganz viel, hat aber eben auch die Nachteile, dass dann sozusagen viele Entscheidungen gefällt worden sind, bevor der Administrator versteht, was er denn da alles schon entschieden hat. Das hat dann eine hohe Lernkurve, wenn man anfängt oder versucht, an Skolin Linux was zu ändern, zur Folge. Das nur als Kurzvorstellung. Im Jahre 2007 gab es ein Auswahlverfahren des Ministeriums in Rheinland-Pfalz, des Bildungsministeriums. Das Bildungsministerium hat sich mit Medienexperten verschiedene Linux-Schulserver-Lösungen angeschaut und kam zum Ergebnis, dass Skolin Linux doch die richtige Wahl sein soll. Hauptsächlich verursacht wurde diese Entscheidung oder stark unterstützt wurde die Entscheidung durch eine Installation, die in der Berufsschule in Andernach existierte. Man hat dort gesehen, wie sehr sozusagen die Wünsche der Lehrer durch diese Installation erfüllt wurden und dass eben die Schüler, Lehrer, dass sie sehr hoch zufrieden sind mit dem System. Das System war ein angepasstes System, es war in Skolin Linux Plus einige Anpassungen. Das hat dann dazu geführt, dass man sagt, ja, das ist es. Wir wollen also in Rheinland-Pfalz auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, um dieses System quasi auf einen neuen Stand zu bringen mit einem neuen Skolin Linux und so weiter. Bei den ersten Gesprächen, als ich dabei war, seit dem Zeitpunkt habe ich gesagt, also unterstützen kann die Debian, also die Community von Skolin Linux wird das nur unterstützen, wenn garantiert wird, dass alle Software in Debian Mainstream kommt. Gut, das wurde akzeptiert. Was es bedeutet, haben nur wenige zu dem Zeitpunkt verstanden. Und dazu wird es auch einige Ausführungen von mir natürlich noch geben. Und das zweite Ziel hatte ich schon genannt. Das war eben das System von Andernach sozusagen neu zu bauen, zu aktualisieren. 2007 hatten wir eine Wirtschaftskrise, es gab Konjunkturmittel. Plötzlich kamen ganz andere Faktoren in das Projekt, es war plötzlich Geld da. Und zwar zunächst mehr Geld, als man sich vorstellen konnte, in der Realität dann wieder weniger, wie das dann so geht. Und vor allen Dingen alles ganz schnell, musste ganz schnell gehen. Das Geld musste bis dann und dann ausgegeben sein. Wir hatten gerade angefangen, die ersten Überlegungen und so weiter. Dann hat man gesagt, okay, wir wollen 3 bis 4 Schulen, mit denen wir das entwickeln, testen und dann sozusagen den anderen Schulen weitergeben. Doch da es finanzielle Mittel dafür gegeben hat, für jede Schule, die sich beworben hat, waren es schon 11 Schulen. Und 11 Schulen für einen Test ist schon ein bisschen umfangreich. Besonders wenn man solche Veränderungen vornimmt, wie wir das wollten. Dann war die Überlegung eben, das soll eine Alternative sein zu dem dort vorhandenen Windows-System, welches mit, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, 3 Millionen EU-Mittel gefördert worden war und welches die Schulen nicht haben wollten. So soll das also eine Alternative, so später findet man ein bisschen heraus, welches die eigentliche Motivationslage war. Wenn man im Projekt selbst drin ist, hat man diese Ursachen noch nicht alles so verstanden. Und es ist natürlich so, wenn so ein Projekt startet und es gibt die Möglichkeit, wo wir die ganze Zeit ehrenamtlich arbeiten und jetzt gibt es finanzielle Mittel für Entwicklung, dann wachsen die Wunschträume erstmal in den Himmel. Und die müssen dann wieder landen. Den Prozess will ich ja noch ein bisschen beschreiben. Erst noch ein bisschen Hintergrund. Also, was interessiert die Politik? Mal schlicht ausgedrückt, die Politik ist nicht an Qualität interessiert, sondern an Zahlen. Möglichst viele Schulen, möglichst viel Geld vom Bund für das Land. Wenn wir die Anträge früher stellen, kriegen wir mehr Geld als die anderen Bundes- und bla 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 und so weiter. sozusagen, das in Zahlen und danach wird dann auch gemessen. Man kann jetzt den Ländervergleich anschauen. Es gibt die PISA, es gibt die Abwerbung von Lehrern. In Hessen werden die gleich eine Stufe höher eingestuft, wenn sie anfangen. Sozusagen, es gibt da eine Konkurrenz in den Ländern und so weiter. Und beliebtes Argument, egal welcher Opposition, sind dann Unterrichtsausfälle und so weiter. Das sind Kriterien, nach denen Politik versucht, Schule zu messen, zu begreifen. Und eben diese Konjunkturmittel des Bundes waren damals, standen damals zur Verfügung. Eine Zwischenfrage, wer ist von Ihnen Lehrer oder Lehrerin? Es gibt welche, die sich trauen aufzuzeigen. Dankeschön. Ich muss dazu natürlich auch was sagen, zu dem Klientel, zu dieser Zielgruppe, besonders zu deren Aufgeschlossenheit für Weiterbildung. Und ich bin ja nun professioneller Weiterbilder an der Volkshochschule. Okay, aber das kommt später. So, zum Bildungsministerium, ja, was war die Idee? Warum wollten die das? Also erstmal hatten sie die Ablehnung gespürt von dem Windows-Projekt, weil es gab einige Linux-Installationen verschiedener Linux-Schulserver. Es gab, als wir angefangen haben, gab es ungefähr 5 oder 10 weit verbreitete Schulserver. Davon sind nicht mehr viele übergeblieben. Uns gibt es auch noch. Und für nach 10 Jahren in der Software ist das schon auch, hat das eine Bedeutung. Und dann war die Idee, wir wollen sozusagen eine Lösung finden, bei der es gesichert ist, wenn der Lehrer, der bisher immer den Server administriert hat, die Schule wechselt, krank wird, Herzinfarkt hat oder sozusagen die Nase voll hat, um es etwas höflich auszudrücken, dass dann trotzdem die Schule noch funktioniert. Man kann in der Geschichte der Schulserver schön zeigen, wie es sozusagen von dem freiwilligen Ehrenamtseinsatz in eine Richtung geht, wo es eigentlich schon lange hingehört, nämlich für bezahlten Support. Wenn man das richtig machen will, braucht man jemanden, der dafür bezahlt wird und der das dann auch gut macht. Gut, dann stellt sich natürlich sofort die Frage, wer bezahlt den? Also gehen die Diskussionen hin und her. Die Idee der Interoperabilität, wie sie hier beschrieben ist, heißt, die Schule, wenn jemand wechselt, der soll an jeder Schule das Gleiche vorfinden. Die Idee war, es soll ungefähr so aussehen, wie es damals in Baden-Württemberg ausgesehen hat, dass die Verzeichnisse waren unter Windows, unter Linux, unter Novell, waren die gleich. Und sozusagen ein Lehrer hatte nicht große Lernkurven zu überwinden oder große Hemmnisse zu überwinden, um das benutzen zu können. Gut, dann wurde Skole Linux Rheinland-Pfalz also gestartet. Und jetzt geht es darum, wer soll das Projekt leiten? Wie soll das gehen? Und hier macht man dann Erfahrungen mit Ministerialbürokratie. Also auf der einen Seite gibt es diesen Druck, dass das Geld schnell raus soll, aber auf der anderen Seite gibt es für jede Maßnahme, die beauftragt wird, gibt es ganz strenge Vorschriften. Mit Vorlaufzeiten, mit Genehmigungen, mit Ausschreibungen, mit Bewerbung darauf. Und dann passieren Sachen, dass man, weil jemand billiger ist, ein Angebot nimmt von einer, ich nenne keinen Namen, von einer Windows-Supporter-Firma, die sagt, sie könne Linux. Und die dann nachweislich nicht in der Lage war, unser Skole Linux, wo man 7 Fragen beantworten muss, zu installieren. Und das sind dann Erfahrungen, wo dann auch eine Bürokratie sozusagen anfängt zu zucken, weil das ist eigentlich nicht geplant. Wenn jemand was verspricht, dass er das nicht hält, dann kommt die Bürokratie in Schwierigkeiten, weil nehmen wir mal an, es gäbe ein Controlling oder der Rechnungshof würde dann nochmal nachfragen oder und so weiter. Es wird also kompliziert und genau diesen Start hatten wir auch. Auch das war kompliziert. Man hat dann Lösungen gefunden und hat dann gesagt, okay, wir brauchen aber auch eine Qualitätssicherung. Dazu komme ich dann auch gleich nochmal. Die langen Vorlaufzeiten, die bedeuten dann zum Beispiel, die 10 Schulen war die Idee, wir bieten eine Schulung an, damit die das System verstehen und nutzen können und so weiter. Aber wenn Lehrer zu einer Schulung gehen sollen, nicht wollen, die sind ja hier, sollen, dann bedeutet das, dass die Stunden dafür, Unterrichtsstunden, dann kann das an Reisekosten scheitern. Also alles, was von oben kommt und sozusagen per Druck oder Ordnung kommt, wird auch formal beantwortet. Und das, was man dann lernt, ist das erstmal in der Schule, kann man sagen, zu 90% alles, was von oben kommt, ist schlecht. Also auch wenn was Gutes von oben kommt, ist das auch schlecht. Und sozusagen umzulernen, sich an etwas anzupassen, auf was einzulassen, ist eigentlich schier kaum noch möglich. Es ist aber aus anderen Gründen nicht möglich, nicht sozusagen, weil die Lehrer vielleicht nicht wollen, sondern weil sie nicht mehr können. Die haben mehr mit Papierkram als mit Unterricht zu tun heute. Das heißt, der Lehrerberuf, man stellt sich vor, er hätte was mit Unterrichten oder so zu tun. Wenn das noch passiert ist, kann man glücklich sein. Also ich überzeichne das ein bisschen, aber wir können das gerne am EDV-Unterricht nachweisen. Also ich habe entsprechend in einigen Schulen habe ich Protokolle mitlaufen lassen, um zu gucken, wie häufig wurden denn die Rechner eingeschaltet und wann war das. Und dann einfach mal drauf geguckt, weil wir hatten die Forschungsfrage war, werden die Rechner mehr genutzt, wenn einer in jedem Klassenzimmer steht? Oder werden die Rechner mehr genutzt, wenn es einen EDV-Raum gibt? Dann konnte man die Stunden beobachten und konnte man auch sehen, was da wirklich passiert, was immer im Gegensatz zu dem ist, was erzählt wird. Gut, ich mache jetzt weiter bei diesen Vorlaufzeiten. Und wie ging das jetzt vor? Also eine Schule musste sich bewerben, um an dem Projekt teilnehmen zu können. Für diese Bewerbung musste ein Medienkonzept geschrieben werden. Dieses Medienkonzept musste benennen zwei Lehrer, die dafür zuständig sind, musste benennen noch weitere Lehrer, die sozusagen verschiedene Aufgaben übernehmen würden. Unter diesen Bedingungen bekam die Schule 50.000 Euro und konnte damit zum Beispiel sowas, heute würde ich sagen, Verrücktes wie einen Laptopwagen. Ich weiß nicht, wer es sich vorstellt, ich roll jetzt hier einen Laptopwagen rein. Beim einen ist die Akku leer, beim anderen ist das Kabel ab und den verteile ich an Sie und Sie klappen den auf und der hat sein Passwort vergessen und der hat es vergessen und so weiter. Das heißt, bis Sie zum Unterrichten kommen, das machen Sie 2-3 Mal, dann nehmen Sie eine Flipchart, weil Sie da schneller mit durchkommen. Und wenn Sie dann noch im Netzwerk sind und sozusagen die Daten über WLAN übertragen, also alle, die da technisch ein bisschen versierter sind, die wissen, was das bedeutet. Das klappt einfach nicht. Aber Laptopwagen sind teuer. Man kann das Geld ausgeben. Das Geld ist natürlich Erfolg, weil es ausgegeben wurde. Die Ministerialbeamten können sagen, wir haben so und so viel 1.000 Euro ausgegeben für Bildung. Die Firmen, die Laptop verkauft haben, die finden das gut. Ja. Und ja, Whiteboards. Whiteboards, bei der die Software nicht läuft. Und so. Jetzt gibt es ja diesen Bildersturm in den Schulen. Das heißt, es werden gewaltsam die Tafeln entfernt. Was das für Lehrer bedeutet, die gesamte Unterricht. Und was ist die Tendenz? Man geht wieder zurück zu dem alten Frontalunterricht. Ja? Weil man ja jetzt das alles darauf vorbereiten muss. Man kann das Ding ja nicht dahin und dahin und dahin. Und Gruppenarbeit, wie geht das dann? Okay, also Sie sehen, es gibt auch immer viel daran, genauer anzugucken. Ja, ich hatte schon gesagt, Schule, was kommt da von oben? Das ist dann die Reaktion. Erstmal gibt es welche, die werden vom Schulleiter dann sozusagen genötigt, gezwungen, du schreibst jetzt ein Medienkonzept. Dann wird das geschrieben, man guckt natürlich, bei wem könnte ich da gucken, wie das aussehen muss, was muss da drinstehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die nicht gelesen wurden, das wäre falsch. Aber sozusagen, es wurde genehmigt. Und es waren die 11 Schulen noch nicht fertig, hieß es, es sind weitere Konjunkturmittel da und die nächsten Schulen kommen. Aber wir hatten nichts fertig. Von unserer Entwicklung war nichts fertig. Das heißt, die haben mit halben Dingen gearbeitet, die teilweise funktionieren. Das sozusagen die Entwicklung ging nicht so schnell, wie es Schulen gab, die daran teilnehmen wollen. Und wenn Lehrer eher sich auf den Beamtenstatus zurückziehen, dann sagen sie, wenn das nicht funktioniert, dann kann ich nichts, ja, geht nicht. Wir brauchen aber Lehrer, die sagen, es funktioniert das nicht, dann nicht, da müsst ihr gucken, da könnte es sein und so weiter, so ein positives. Das positive Feedback, das bekommt man unter solchen Institutionen, unter solchen Abläufen ganz schlecht. Es gibt eine schöne Evaluation von School Linux in Norwegen. Da wurde untersucht, mit welchen Argumenten wurde School Linux an die Schule gebracht. Wenn es an die Schule gebracht wurde, weil es kostenlos ist, ja, dann war das Ergebnis über Jahre schön gemessen. Immer mehr Rechner funktionierten nicht. Die Sprache war so, wenn wir Geld hätten, hätten wir Microsoft. Ja. Bei der anderen Schule wurde es verkauft mit dem Gedanken der Freiheit. da kannst du mitmachen. Da kannst du Skola Linux in Alemannisch übersetzen. Das geht alles. Da kannst du bei den Sprachen, bei Dokumentation mitmachen. Da kannst du und so weiter. In der Community, da gibt es Treffen, da gibt es Leute, da passiert was. Die Fehlermeldung immer besser, das System lief immer besser, die Leute zufrieden und so weiter. Eine richtige Spaltung. Also ist es schon ganz wichtig, unter welchen Bedingungen führt man ein neues System ein und mit welchen Argumenten. Gut, jetzt in Deutschland ist ja die Zeit dieses Aufbruchs vorbei. Jetzt kommt das von oben und jede Firma, die Microsoft ähnlicher ist und an der richtigen Stelle oben einsteigt, die ist erfolgsversprechend, um mal was anzudeuten. Vielleicht diskutieren wir das nachher. Ja, die Idee war, in dem Konzept sollten von den Schulen selbst entwickelte Unterrichtskonzepte mit einer jeweiligen ausgewählten Software. Muss wissen, Skola Linux hat ungefähr 60, 70 Lernsoftware-Pakete da drauf. Und die Idee war, Chemielehrer könnte mit Calcium zum Beispiel, ein schönes Programm, könnte da Unterrichtskonzepte entwickeln und die dann über eine Liste austauschen und so weiter. Das waren die Ideen. Funktioniert hat davon gar nichts. Weil sozusagen auch Lehrer, die diese Zusatzarbeit machen sollen, müssten auch sozusagen motiviert werden, betreut werden, geleitet werden. Es müsste die Kommunikation eingerichtet werden. Und das hat dann wieder, an der Stelle hat es ganz stark gefehlt. Es gibt immer ein paar Freiwillige. Es ist ja heute so bei der Energiewende, wenn Sie jetzt Energie sparen wollen in der Schule und es kommt jemand hin und dann das Lehrerkollegium da. Und wenn man dann politisch naiv ist, dann denkt man, man sagt eine gute Idee, das ganze Lehrerkollegium klatscht, steht auf und sagt, wir sind dabei, wir machen alle mit. Vollkommen falsch. Soziologisch wird das so sein, es wird sich erstmal niemand melden. Dann gibt es vielleicht zwei, und die gibt es immer, die schon sowieso schon mal was gemacht haben. So, und dann gibt es auch immer zwei, die sowieso dagegen sind. Ja, das ist so eine normale Gruppenstruktur. Wenn man das kennt, hat man die Aufgabe, das ist jetzt energiepolitisch oder Skola Linux, Linux-Einführung, freie Software, so. Man muss sich die suchen, die sozusagen willig sind, die sozusagen mitmachen wollen, muss dafür sorgen, dass die, die sowieso immer dagegen sind, dass die möglichst nichts sagen. Und die schweigende Masse wird dann, ne, das ist dann so, geht ihr schon mal vor, fangt ihr schon mal an, dann kann man was verändern. Wenn man erwartet, gerade Jugendliche, ne, die jugendliche begeisterte revolutionäre Ungeduld, die einem Jugendlichen normalerweise inwohnt, der denkt, ich gehe da hin, ich habe eine geile Idee, alle machen mit. Oh, ich sage ihm gleich, wenn du eine Perspektive von 10 Jahren hast, oder bei der Energiewende kann man sehen, 20 Jahre, dann kann man was erreichen. Aber wehe, du denkst, du brauchst den Erfolg für deine eigene Motivation gleich übermorgen, dann fang lieber gleich gar nicht an. Hier kommt normalerweise die klassische Warnung, aber die bringt am Schluss noch. Wer meine Vorträge kennt, weiß, da kommt eine Warnung nachher. Also Computer sind unzuverlässig und die Fortbildung ist nicht etabliert. Und schon sozusagen, dann erfährt man, eine Schule hat bei dem Projekt mitgemacht, weil das Bildungsministerium das erste Jahr die Kosten für den Supporter übernimmt. Dann muss die Schule den Supporter weiter bezahlen. Also dann muss der Schulträger Geld bezahlen, damit der Support weiterläuft. Es gibt einfach geschickte Leute, die haben gesagt, okay, wir machen mit, haben sich die Rechner in den Schrank gestellt und das Jahr abgewartet. Und dann Windows draufgespielt. Geht auch. Na, man muss das nur nicht publik machen. Also da sind dann doch Schulen auch sehr kreativ in diesen Fällen. Manchmal wurde auch irgendwas Nettes angeschafft, weil irgendjemand ein technisches Gerät brauchte. Dafür war dann auch noch Platz, um die Entwicklung voranzutreiben. Was eben nicht oder kaum funktioniert hat, war die Fortbildung, weil dafür mindestens ein halbes Jahr Vorlaufzeit gebraucht wird, um das zu planen, um einen Termin zu kriegen, um an der entsprechenden Medienstelle, das sind dann die Fortbildungsstellen, wo die offizielle Fortbildung der Lehrer läuft, überhaupt einen Termin zu kriegen, ein Thema zu kriegen und so weiter. Und wenn sich dann da jetzt jemand richtig drum gekümmert hätte, wäre das vielleicht noch was geworden. Aber das ist auch nicht der Fall gewesen. Und so ist das sozusagen, Sie merken schon, die Erwartungen, die werden jetzt immer kleiner, es wird immer realistischer. Aber erst fangen wir jetzt nochmal richtig an. Stellen Sie sich vor, Sie haben richtig Kohle zur Verfügung und Sie sind schon ein paar Jahre in einem Projekt und denken, wow, jetzt können wir noch ein paar Sachen endlich auch mal in Auftrag geben und programmieren lassen. Ja, wenn man dann schon gewusst hätte, wie die Prozesse und warum die größte Menge oder der größte Anteil der Softwareentwicklung scheitert, wenn man diese schon gewusst hätte, warum Softwareentwicklung, warum da sozusagen bei 80% der Fälle nichts rauskommt, wäre man vielleicht da noch anders rangegangen. Aber erstmal, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, man ist begeistert und die Wunschliste schießt nach oben. Und wenn Sie Lehrer fragen, was sie gerne hätten, ist die doppelt so groß, als Sie sich das vorstellen können, auch wenn das dann nie gebraucht wird. Aber sozusagen von der Idee, das machen zu können und dann zu überlegen, ganz schöner Widerspruch zwischen Norwegen und Deutschland. In Norwegen gibt es keine Filtersoftware hier. Wie geht das denn? Man kann doch nicht unterrichten, wenn da kein Softwarefilter drin ist, der Porno und so weiter, Rottenkommen, den ganzen Mist draußen hält. Das geht doch nicht. Doch, wenn ein Lehrer im Raum ist. Ja, was haben wir für Realität in Deutschland? Der EDV-Raum wird öfter genutzt, weil Unterricht ausfällt und dann geht man mit denen da rein und dann ist die Betreuung nicht immer zu 100% gewährleistet. Dann braucht man Filtersoftware. Und man braucht es natürlich auch, wenn Eltern fragen. Und Eltern sind in Deutschland, deutsche Kultur ist auch ein bisschen anders als jetzt norwegische oder südbadische und sächsische, da bin ich jetzt vorsichtig, aber sozusagen den Unterschied zwischen, Sie hören es an meiner Sprache, ich komme aus Freiburg, da ist ein bisschen mehr Sonne noch, und ja, zwischen Freiburg und Ostwestfalen ist ja auch schon kulturelle Welten. Ja. Sage ich später was zu. Also die Bedürfnisse der Schulen, die explodieren, die Finanzen für die Software und dann plötzlich gibt es keine, nicht mehr diese Mittel. Auf welche Idee kommen dann deutsche Leute? Da steht's, ne? Was machen die dann? Wenn drei zusammensitzen, gründen sie 4 Vereine. Ja? So, wer von Ihnen hat schon mal einen gemeinnützigen Verein gegründet? Boah, cool. Cool. Und das macht Spaß, ne? Das ist doch fast wie eine Steuererklärung, oder? Also, diese Energie auch noch da reinstecken von den wenigen Leuten, die sowieso was machen, sozusagen, die brauchen jetzt noch Zeit, Know-how und so weiter, und sich das aneignen, gründen einen Verein. Mein Gott, man konnte sie nicht abhalten. Es war so. Wir haben einen Verein und Sie können noch heute Mitglied werden. Freie Software und Bildung. Der Verein, in den ich gewählt wurde, in den Vorstand, um den Vorstand zu verjüngen. Ne? Sie sehen, auch wir haben den demografischen Wandel. Also wenn Sie da vielleicht gerade nur unter 60 oder so, wäre ich schon stark interessiert, dass Sie mitmachen. Es ist der Verein, der in Deutschland, also ein gemeinnütziger Verein, Steuerabzüge sind da möglich und so weiter, der sozusagen diese Entwicklung unterstützt. Und ja, aber es wurde einer in Rheinland-Pfalz nochmal gegründet. Und wissen Sie, wie aufwendig es ist, den wieder abzumelden? Der wurde auch wieder abgemeldet. Okay, aber das sind alles Erfahrungen, die man so macht. So, wenn man weniger Geld hat als geträumt, dann muss man Prioritäten bilden. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist bei der Prioritätenbildung dabei? Nach welchen Kriterien werden Prioritäten gebildet? Okay, es gibt ein paar Spezialisten, die sind in der Lage, die Arbeitszeit zu schätzen, was eine Programmierung von dem und dem bedeuten würde. Man setzt sich hin und schätzt, das würde so viel, das würde schon, dann sagt man einen Preis pro Stunde und so weiter und so weiter. Viel, viel Aufwand. Der entscheidende Punkt ist, wer vergibt den Auftrag? Na, wir ja gar nicht. Das macht ja jemand anders. Also wir haben nur haben uns getroffen, die tollen Ideen, die Konzepte entwickelt und haben dann gesagt, so könnte es gehen und dann passiert was ganz anderes. Auftragsvergabe geht noch, aber wer macht das Controlling? Also Software programmieren und abliefern ist eine coole Geschichte. Wenn davon was läuft, ist es ja schon mal toll. Ne? Also wer damit Erfahrung hat, kann ich nur sagen, ganz, ganz, ganz von hinten her denken. Also gleich zu überlegen, wie es getestet wird, bevor überhaupt eine Zeile Code entsteht. Sich sofort zu überlegen, was soll das sein, wie soll es getestet werden. Es wurden Dinge abgeliefert, die gar nicht funktionierten und dafür wurde eine Rechnung geschrieben. Gut, das war nicht meine Aufgabe, ich war ja ehrenamtlich in dem Projekt, aber sozusagen davon kann ich berichten, wie schwer das ist und wie kompliziert das dann nachher wird. Termine sollten eingehalten werden. Das sind jetzt ein paar Sprüche, aber wissen Sie, was es bedeutet, wenn die Schulen mit den Hufen scharren, wenn bestimmte Dinge laufen sollen und es läuft nicht? Und die Schule ruft an und da gibt es Probleme. Dann gibt es natürlich sozusagen bei der Linux-Bastellösung gibt es immer Bastler, die das hinkriegen. Das funktioniert. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage, am Wochenende, nach dem Wochenende nicht mehr. Es kann es natürlich sein, es gibt natürlich Lehrer, die sagen, also das Ding ist ja sowas von stabil, das interessiert mich, wie das funktioniert. Ne? Also man muss diskutieren, ob man den Lehrern die Root-Rechte gibt oder nicht. Das sind schmerzvolle Erfahrungen, die man da machen kann, wenn man das tut. Okay, aber das kann ich auch nur andeuten, weil sozusagen das sind Fragen, die müssen diskutiert werden. Gut, dann gibt es abgestufte Rechte und so weiter und dann gibt es ein Vertrauensmaß und so weiter. Wer soll dabei, wer prüft und so weiter, wer nimmt die Leistung ab und ein richtig herrlicher Zeitdruck. Also es ist ein Zeitdruck. Ich mache mal zwei Beispiele. Die Benutzerverwaltung, wir haben LDAP da drauf für die technisch Interessierte. Es gab eine Erweiterung in Andernach, ZipUX. Und dieses ZipUX hat den Webmin benutzt, um sozusagen den LDAP zu bedienen. Tja, jetzt ist Webmin aus Debian rausgefallen. Schade aber auch. Wirklich schade. Was machen wir jetzt? Wir können es natürlich reinhacken oder nicht? Nee, das ist ja nicht die gute Lösung. Es müsste jemand gefunden werden, der das Webmin wieder so weiterschreibt und paketiert, dass es in Debian wieder drin ist. Das wäre die Lösung. Tja, solche Prozesse dauern aber. Debian ist ja jetzt nicht das schnellste System, aber es ist das stabilste. Das sind sozusagen die Widersprüche, die man dann aushalten muss. Okay, dann wurde eine Zwischenlösung gefunden, die konnte man bedienen. Punkt. Und die hieß dann Elbert und wie der Name schon klingt, kann man sich vorstellen. Also, das war jetzt ironisch. Es gibt beide Entwicklungslinien diese großen Widersprüche. Beispiel Internetfilter hatte ich vorhin gesagt. Es gibt die Sprachbarriere. Das heißt, es gibt eine deutsche Userliste. Auch ein schöner Fehler, den man im Projekt machen kann, wovon ich Ihnen wirklich abrate. Es ist so schnell eine neue Mailingliste gebaut. So schnell. Und es ist so ein Quatsch. Weil sozusagen, je mehr Mailinglisten Sie haben, desto weniger Kommunikation läuft. Sie müssen, wenn Sie eine Mailingliste machen, müssen Sie erstmal gucken, dass die Leute überhaupt, gut, jetzt drehe ich Grenzen über, auf einer Mailingliste schreiben können. Ja? Also das ist ja eine andere Kultur, als wenn ich mit Outlook Fullquote durch die Gegend ballere mit allen Adressen dabei. Das ist ja das Standard-E-Mail-Verfahren. Ja? Und das entspricht ja dem Datenschutz. Ja? Sie haben ja dann gleich die 10 Adressen gleich mit. Und die Viren freuen sich ja auch. Ja? Die kriegen ja dann richtig Stoff. Nein, das ist nicht gemeint. Also auch das muss sozusagen motiviert. Und der große Fehler ist, so eine Mailingliste ist sehr verlockend, man darf das aber nicht machen. Man muss das aushalten, bis mindestens 10% der Mailinglistennutzer sich beschweren, dass da zu viel wäre. Dann muss man es mindestens noch ein halbes Jahr rauszögern und dann kann man eine neue Liste machen. Wenn man von vornherein überlegt, eine Mailingliste für die Supporter, eine Mailingliste für die Administratoren, eine Mailingliste für die Lehrer, eine Mailingliste für die Schüler und so weiter. Ja. Geht alles in die Hose, weil sozusagen der Traffic nicht kommt, den man bräuchte, die Kommunikation zwischen den Listen nicht passiert und so weiter. Eine Erfahrung, eine, die Sie nicht nachmachen müssen. Ja, die Squid, wissen Sie, ist ein Proxy, ist der Filter dran gebaut. In Norwegen gibt es den nicht, in Deutschland ist der verpflichtend. Benutzerverwaltung, Filterverwaltung, damit kann man Stunden zubringen in der Zeit, in der man eigentlich unterrichten sollte. Und Filterverwaltung, damit können Sie jeden Elternabend sprengen, wenn Sie das wollen. Also, so, aber ich will ein bisschen zum Kern der Sache. Schließlich ist Kohle Linux auch ein Debian. Und was sozusagen sehr schwer oder wenig transparent nach außen geht oder wenige Leute verstehen, wie lange es dauert, bis auf einem Stück Code ein Debian-Paket wird, welches dann getestet und dann wirklich eingesetzt wird, wo der Supporter mit umgehen kann, wo der Administrator mit umgehen kann, das dauert seine Zeit. So wie eben gute Sachen ihre Zeit dauern. Das heißt, das ist wichtig, dass das gedacht wird. Mit diesem Kriterium alleine hätte man den Prozess schon nicht starten sollen, können, dürfen. Weil 3 Jahre sind zu kurz dafür. Okay. Jetzt kommt noch was Verschärfendes dazu. Da gibt es noch Lehrer in dem Prozess, die das Ding benutzen nachher. Oder Schüler. Bei Skolinux gibt es mit Schülern Erfolgskonzepte, die sehen so aus, man gebe den Schülern Skolinux und ein paar Rechner einen Raum und sie brauchen einen Lehrer, der das den Kopf hinhält dafür und dann müssen sie alles selber machen. Besser kann man nicht lernen. Und die müssen selber Regeln aufstellen, was man darf, was man nicht darf, was Benutzer unterschreiben müssen, müssen sich alles selber ausdenken. Das sind Erfolgskonzepte. Ich kann mindestens 3 Debian-Developer aufzählen, die mit 16 mal Administrator in so einem Lernzentrum, Selbstlernzentrum in der Schule waren. Ich glaube, hier ist heute keiner, aber du kennst die auch alle. Ja? Also das ist ein Erfolgskonzept, wie man es macht. Wenn man das so macht, dass man störungsfreien Unterricht haben will, dann macht man eine Wächterkarte raus, dann macht man das sowieso nur Windows am meisten. Das macht man so dicht, dass man da nicht mal eine Farbe, irgendwas ändern kann. Das ist alles so und dann kann man das machen oder nicht. Und dann gibt es halt den schlafenden Unterricht und zu Hause, da geht es dann auf dem Smartphone oder so, da geht es dann richtig ab. Okay, also das ist auch nicht dann sehr attraktiv. Ich will jetzt noch ein paar Schlussbemerkungen machen und würde Sie dann doch sehr um Fragen und Kommentare auch bitten. Also es gibt in so einem Projekt natürlich ein Spannungsfeld zwischen denen, die ehrenamtlich ihre Zeit opfern und denen, die dafür bezahlt werden. Da einen Weg zu finden, das ist nicht einfach. Persönliche Treffen sind sehr, sehr wichtig. Wir haben ein Testzentrum in Gütersloh und die Treffen am Wochenende, die waren immer sehr, sehr erfolgreich, weil dann in der direkten Kommunikation wird ganz viel, wenn man dann noch fürs Essen sorgt und so, ne? Dann, und die Standardernährung von Programmierern kennen Sie auch, ne? Pizza und Cola, schrecklich einfach, nur gesundheitsmäßig schrecklich, aber funktioniert. Ja, was schon schwieriger wird, wenn sozusagen Projektbeteiliger sagen, ich habe keine Zeit zum Telefonieren. Da würde ich heute sagen, dann ist die Frage, ob er im Projekt richtig ist. Telefonkonferenzen, es ist so toll, das können wir doch machen, wir machen eine Uhrzeit aus, Telefon, das hält mich vom Arbeiten ab. Das sind Originalzitate von Personen, die namentlich heute auf keinen Fall genannt werden. Ja? Aber sozusagen als ehrenamtlicher Projektleiter, wo man versucht, das Ding zu managen, wo sozusagen Kommunikation eines der großen Schlüssel ist, damit es vorangeht, das ist schon schwierig. Ja, die Dokumentation ist natürlich dann auch so. Es gab ein Wiki, was wir immer noch haben. Und es wurde natürlich dann, weil jemand das toll fand, ein anderes Wiki gebaut. Das gibt es nicht mehr inzwischen. Das sind lauter Leichen von Informationen. Da gibt es noch, ich weiß nicht, Werner, was ist noch da? Ich weiß nicht, ob das Wiki noch da ist, was da ist noch da. Also man kann noch, wenn man ein bisschen recherchiert, kann man noch was finden von dem Projekt. So Spuren für Historiker interessant, was es damals gegeben hat. Ja, Mailinglisten hatte ich Ihnen gesagt. Persönliche Animositäten, da sage ich einfach nur eine gute Gruppe. Also ich habe viele Initiativen gegründet. Eine gute Gruppe kann persönliche Animositäten ab. Und es ist sogar so, dass nach gruppendynamischen Gesetzen einer immer diese Rolle kriegt. Meistens weiß er es nicht, dass er die gerade gekriegt hat und denkt, er müsste das jetzt so tun. Aber wenn man weiß, dass das gruppendynamische Prozesse ist, kann man mit Verständnis damit umgehen. Und Gruppen sind viel toleranter, als man so denkt, wenn sie ein bisschen moderiert werden. Also ab einer bestimmten Größe werden das feststellen, wenn sie eine Initiative gründen. Wenn Sie 15 Teilnehmer haben, fängt die Gruppe an, sich zu spalten. Das heißt so bis 15. Das können Sie mathematisch abbilden. Also mal angenommen, sind Mathematiker hier? Jetzt traut sich nur einer. Also wenn Sie sozusagen sich vorstellen, Sie haben ein Glas Sekt und stoßen an, können Sie ja mal nebenbei ausrechnen nachher. Na, wenn 2 Leute sind, klingelt es einmal. Wenn es 3 Leute sind, klingelt es 1, 2. Das fängt man schon an zu rechnen. So, und das sind die Redebeiträge, denen Sie zuhören können. Ja? Und bei 15 muss der 15. 14 Mal anstoßen, wenn er reinkommt. Das heißt, er hat gar keine Chance mehr, das unterzubringen. Es gibt eine Gruppendynamik, die sozusagen dann nur noch funktioniert, wenn es moderiert wird, strukturiert wird, die Kommunikation. Das muss man wissen und auch gezielt einsetzen. Ja, hier stehen nochmal wichtige Ergebnisse. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation und auch Controlling. Das Unangenehme, was keiner machen will. Dass das unangenehm ist, schiebt man weg Und gerade wenn dann Software getestet werden soll und sozusagen, dann zieht sich das raus und so weiter und das Ding brennt an und keiner geht da richtig ran und ehrenamtlich kann man dann telefonieren machen und so, ne? Und was, so, man hat ja nicht die Machtmittel und das kann sich dann durchaus 3 Jahre hinziehen. Ja, das ist dann schon, Transparenz ist wichtig, das sind so Binsenweisheiten, aber wenn es nicht passiert, das ist sozusagen, dann stellt man das fest. Und die Motivation, regelmäßige Berichte. Und aus dem, was ich jetzt gesagt habe, will ich ein paar Schlüsse machen. Ne? Also, wir hatten so eine Regel, die gilt immer noch, wenn jemand bei SCO Linux mitmacht. Eine neue Person, es gibt jedes Mal eine Vorstellungsrunde. Das ärgert die Alten manchmal, die können es dann nicht mehr hören, aber man erfährt jedes Mal von einem Alten etwas, was man vorher nicht wusste, weil die nämlich nicht immer das Gleiche erzählen. Ich empfehle es Ihnen, wenn Sie eine Gruppe aufbauen wollen, machen Sie das als Grundregel. Das Kennenlernen erleichtern, indem Sie, jeder macht eine Vorstellungsrunde und jeder muss einmal was sagen. Das ist, baut so viele Dinge ab. Aufmerksamkeiten, kleine Präsentationen, kurze Vorstellungsrunde, Namensschilder. Sie glauben gar nicht, welchen großen Einfluss es hat, ob Sie ein Namensschild haben oder nicht. Es erleichtert so, ich habe immer gesagt, ich brauche das, weil ich so vergesslich bin. Funktioniert, ja. Und dann möglichst in großer Schrift, das ist schon fast zu klein, ja? Sodass ich nicht hingehen muss und gucken muss, wie der heißt, sondern, ne? Also das hilft und gemeinsames Essen, gute Verpflegung, schnelles Internet, das ist auf jeden Fall erforderlich. Dann also das haben wir in Gütersloh im Testzentrum. Das ist eine kulturelle Institution. Da gibt es Pizza ohne Ende. Die Restaurants direkt unter dem Testzentrum. Wir haben schnelle Internetverbindungen. Die kriegen wir gesponsert vom lokalen Telefonbetreiber und so weiter. Also wenn Sie mal zufällig an Bielefeld vorbeisausen, ne? Wenn Sie vorbeikommen wollen, sind Sie herzlich eingeladen. So, jetzt nochmal zum Freiheit. Wir sind ja im Bundestagswahlkampf. Es gibt ja eine Partei, die meinen, das gepachtet zu haben, die haben das auf den Kopf gestellt. Aber sozusagen Freiheit kann nicht von oben verordnet werden. Also wenn Sie von, es ist leider Geschichte, dass Freiheit muss von unten erkämpft werden. Ich habe mich gewundert, wie schnell das ging. Angela Merkel dreht sich um, die AKWs werden abgeschaltet. Da habe ich dann an diesen Gedanken gezweifelt. Weil es dann doch irgendwie plötzlich die CDU jetzt Dinge sagt, wo sie uns vor wenigen Jahren noch verprügelt haben. Also es ist nicht ganz eindeutig, ne? Aber schon in der Regel ist es so, Freiheit muss erarbeitet werden von unten nach oben. Und heute glaube ich, dass es besser ist, Prozesse von unten nach oben zu fördern, als von oben zu verordnen, möglichst viele mitzunehmen. Und das gebe ich auch weiter, das dauert immer viel länger, als Sie denken. Es dauert länger, als Sie denken. Ich sage es jetzt 3 Mal, es dauert länger, als Sie denken. Also Sie werden irgendwann dran denken, dass ich das gesagt habe. Und für Kommunikation sorgen heißt nicht, mal kurz anrufen, sondern Gesprächseinleitung, zuhören, zuhören, zuhören. Ich erinnere an den Satz von Momo. Momo konnte so gut zuhören, dass ganz dumme Leute plötzlich gescheite Sachen gesagt haben. Also trainieren Sie das, das ist für jedes Projekt hilfreich. Ja, und dann kommt so ein Satz, der ist einfach tödlich, Software ist nie fertig. Ne? Deswegen sitzen wir ja heute hier und das Ende ist immer anders, als man sich das vorstellt. Und der Anspruch wäre jetzt rückwirkend, besser gleich den ganzen Prozess denken. So, eine Warnung zum Schluss. Freie Software verändert das Schlafverhalten, das Reiseverhalten, das verändert Beziehungen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich warne Sie, freie Software einzusetzen. Tun Sie es lieber nicht. Sie müssen zu viel lernen, zu viel umdenken. Ja? Gut, Dankeschön. Und da das Projekt ja zu Ende ist, habe ich gedacht, das machen wir jetzt symbolisch. Als Weiterbildner. Ich brauche deine Hilfe, habe ich es ja vorhin schon gesagt. Ja? Kommt jetzt der entscheidende Akt. Kannst du das nehmen? Jetzt kommt der entscheidende Akt. Ich lasse jetzt raus, was drin ist. Das Projekt Rheinland-Pfalz ist zu Ende. Danke fürs Zuhören. So, wenn es jetzt Fragen
gibt. So, hier gibt es schon die ersten Fragen.
Da muss ich gleich fragen, Projekt zu Ende, heißt das, es gibt auch keine SCO Linux-Installation mehr an den Schulen oder wie kann man das verstehen?
Ja, das wäre ja ein offizielles Ende. Weißt du, für ein offizielles Ende müsste ein offizieller Beschluss. Das ist ungefähr wie eine Steuererklärung. Reicht dir das? Ja, Nein, es gibt die Skolinux-Installationen. Es gibt noch welche, die auch laufen. Und ich kann auch gerne die sagen, warum die noch laufen. Weil die haben einen Supporter gefunden, der überzeugt ist von der Sache. Und der sorgt dafür. Das ist sein Anliegen. Aber finanziell stimmt das nicht für den Supporter. Das muss man auch dazu sagen. Es ist die große Ausnahme, dass das stimmt, das Engagement und das Bezahlung. Und es ist so, aufgrund der Geschichte, was ich nicht erzählt habe, aufgrund dieser Blamage mit dem Supporter, der das gar nicht konnte, war natürlich die Frage, wie sorgt man für die Qualität? Worauf sich Skole Linux Team dann hingesetzt hat und hat eine Zertifizierung aufgebaut. Nicht ganz so wie LPI, aber so ähnlich, aber schon so speziell, dass das nur gute Leute lösen konnten. Und es haben damals 5 Firmen sich beworben. Auch das kann man problematisieren, 5 Firmen. Das heißt, 5 Firmen, die gegeneinander konkurrieren um die Schulen, die es gibt. Das freut das Ministerium, aber für die Supporter ist das nicht unbedingt von Vorteil. Und die wurden zertifiziert, die haben eine Prüfung gemacht. Die mussten um das Zertifikat zu erhalten, mussten sie mit 2 Leuten die Prüfung bestehen. Das war eine theoretische und praktische Prüfung. Theoretische Prüfung haben alle bestanden. Was sie nicht wussten, dass sie in der praktischen Prüfung zu zweit sein dürfen. Und die haben wirklich schwere Aufgaben geknackt, aber wie in Realität. Also die saßen zu zweit, haben überlegt, wie können wir das hinkriegen und so. Haben alle bestanden und wirklich super gute Leute. Und ich war hoch zufrieden, sozusagen, dass wir so gute Leute haben, die jetzt sozusagen die Schulen unterstützen bei der ganzen Einführung, aber es war halt nur ein Punkt, der gelungen ist. Aber jetzt keine große Rolle mehr spielt. Also von denen sind noch 2, sind noch im Spiel in Rheinland-Pfalz. Wir hatten über 50 Schulen. Ich würde sagen, jetzt sind es vielleicht noch 10, aber so genau weiß man es nicht. Auf dem Bildungsserver in Rheinland-Pfalz und so sind die Seiten auch nicht mehr so ganz so findbar und nicht mehr so da. Ja, also ich finde das jetzt so im Nachhinein, mich hat sehr viel Lebenszeit gekostet, das könnt ihr euch vorstellen, wer mich kennt, weiß, ich habe da wenig geschlafen, das kann nicht sein, das wäre schön, nein, ich habe 3 Jahre da mich sehr stark reingehangen und war an der Grenze dessen, was auch ich aushalten kann und das ist schon eine Menge und dann eben das zu sehen, wie das dann abläuft, das war schon ziemlich hart, aber jetzt ist schon wieder ein Weilchen her. Und jetzt kann man schon wieder sozusagen analysieren und gucken und für andere weitergeben. Und ich denke auch, vielleicht möchte ein oder andere bei uns am Stand noch ein bisschen mitdiskutieren gleich. Ich denke auch, diese Aufbruchstimmung von Linux in den Schulen mit Eigenbeteiligung und Engagement, die ist irgendwie am Abklingen, zumindest wenn sie nicht schon ganz weg ist. Es geht jetzt hier um kleinere Geräte und andere Dinge, die sozusagen eine Rolle spielen. Ja, okay, davor. Bitte.
Ja, mal auf den Punkt gebracht, habe ich das richtig verstanden? Sie haben jetzt praktisch gesagt, das Skole Linux ist gescheitert in dem Sinne, dass das, was angekündigt war, dass ganze Bundesländer zu Linux übertreten, nicht eintreten wird, nicht mal annähernd eintreten wird. Habe ich das richtig verstanden?
Nee, das haben Sie nicht richtig verstanden. Ich muss das nochmal auseinandernehmen. Es gibt Linux in mehreren Bundesländern. Es gibt auch verschiedene Systeme, zum Beispiel Baden-Württemberg schon ganz lange die Musterlösung. Dann gibt es ganz viele Linuxe in verschiedenen Bundesländern, verschiedene Art, ungefähr vor 10 Jahren 10 verschiedene Linux-Lösungen. Viele Entwickler und so weiter, die da beteiligt sind. Was jetzt beendet ist, ist das RLP-Skole Linux. Es ist nicht das Skole Linux zu Ende, wir sind immer noch da, sozusagen die Anpassung für Rheinland-Pfalz, die zu Skole Linux programmiert und entwickelt werden sollten, um das System zu verbessern, bestimmte Dinge zu entwickeln, wie ich sie vorhin aufgezählt habe, das ist zu Ende und das wird auch nicht mehr weiterlaufen. Es gibt noch einzelne Teile, die funktionieren noch, wenn man die sozusagen jetzt noch runterlädt und installiert und das entsprechende Know-how hat, aber das meiste ist sozusagen jetzt Geschichte. Und Linux in den Schulen ist ein großes Thema, aber da müsste ich nochmal einen extra Vortrag machen jetzt dazu. Ich wollte berichten aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben und es sind teilweise auch schmerzhafte Erfahrungen gewesen und große Enttäuschungen, aber das gehört auch zum Leben dazu und ich will das einfach weitergeben zu gucken, worauf sollte man achten, wenn man so ein Projekt macht und ja, okay. Bitte. Okay, ich wiederhole die Frage nochmal für das Mikro. Ne? Kam der Gegendruck von außen? Ja, das ist sozusagen, das wäre jetzt das Wunschbild. Ne? Sag mal, das wäre ja wunderbar, wenn man das sagen könnte. Ich sage das nicht. Es ist schon so, dass die Strukturen so sind. Also, dass Microsoft steigt ganz oben ein. Der Herr Hunzinger, kennt jemand den von Ihnen? Das ist der, der dem alten Verteidigungsminister die Klamotten bezahlt hat. Das ist der, der die Partys für die Parlamentarier für Microsoft ausrichtet. Mehr sage ich dazu nicht. Das überlasse ich Ihnen. Und in Rheinland-Pfalz war es so, es wurden schon so viele Millionen über ein EU-Projekt ausgegeben für ein Microsoft-Projekt, dass man Software von Microsoft paketiert. Hallo? Hat sich da ein Debianer bei Microsoft reingeschlichen? Also man paketiert das und nur diese paketierte Software konnte dann von den Schulen benutzt werden. Das musste vorher bei dem Medienzentrum beantragt werden und so weiter. Und da gab es einen Stab von Leuten, die da richtig gut zu tun hatten. Und die Idee ursprünglich von einer Stelle im Ministerium war, dass sozusagen da eine Alternative, ne? Die Aussage war, um sich entscheiden zu können, muss man Alternativen haben. So, das war der Spruch ganz oben. Und das ist aber dann auch ganz viel an dem Projekt selber gescheitert. Ja? Also das ist nicht, das spielt auch eine Rolle, ist natürlich klar. Ich habe ja die Argumente von Norwegen genannt, die gibt es natürlich in Deutschland auch. Klar, und über die Weiterbildungsresistenz von Lehrern will ich nichts mehr sagen heute. Ja. Weitere Fragen?
Andreas. Was ich jetzt nochmal aus meiner Perspektive sagen wollte, weil es ankam, Skolle Linux gibt es nicht mehr oder gibt es noch. Ich denke, dass das Gute bei Skolle Linux ist, dass es doch eben integriert ist in so eine Distribution. Das hast du ja auch gesagt, das ist schwierig, weil man kriegt in 3 Jahren nicht sowas rein. Hm. Aber auf der anderen Seite, wenn man es einmal reingekriegt hat, dann kriegt man es auch nicht so schnell tot. Das ist, glaube ich, das Problem, was andere Distributionen haben. Da gibt es ein Team von 5, 10 Leuten oder was weiß ich, die zerfallen und dann gibt es das nicht mehr. Also ich glaube, dass das Grundkonzept ist, sich an so eine Distribution anlagern. Ich komme von Debian, ich denke, Debian ist gut, weil die es gut ermöglichen. Es kann noch anders sein, aber das ist das Hauptkonzept, was ich auch in anderen Bereichen, nicht nur Schulen, beobachte, weil dann hat man die Garantie, mit einer großen Distribution einfach mitzuschwimmen und dann von der Manpower dort profitieren zu können. Und das ist der große Vorteil von Skolle Linux, den ich sehe.
Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall würde ich jedem Softwareentwickler sagen, guck gleich, dass du den ganzen Prozess mittags, geh mal mit einem Debian-Entwickler einen trinken, dass der deine Pakete baut, dass du die nicht selber machst und so weiter und guck, dass es im Mainstream rein und hab ruhig eine Perspektive von 5 Jahren. Aber dann ist gut, weil sozusagen dann ist der Prozess organisiert. Aber das ist nur so nebenbei. Aber es ist natürlich, bei dem Projekt hat es eine große Rolle gespielt, weil bestimmte Leute erkennen, was das für ein Prozess ist, dann schrecken sie zurück. Dann wollen die das gar nicht mehr. Dann gibt es die Diskussion und dann habe ich gesagt, hier ist unsere Vereinbarung. Entweder wird die eingehalten oder ich bin weg. Ja. Meine Uhr sagt, Sie haben noch 5 Minuten. Man soll auch ab und zu eine Pause machen. Dann danke ich Ihnen, dass Sie gekommen sind. Hat mich gefreut, dass so viele gekommen sind. Und wir sind am Stand ja noch bis morgen. Können Sie gerne noch mal nachfragen. Und lassen Sie sich nicht deprimieren durch den Misserfolg, den wir da hatten, sondern lernen Sie daraus und gehen Sie nach vorne. Auf geht's. Freiheit kommt von unten. Dankeschön.